Und niemand fährt gen Himmel, außer der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der gleichfort im Himmel ist. Und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hatte, also muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sieh, niemand fährt gen Himmel, als allein der, der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der gleichfort im Himmel ist und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sage mir, fassest du das? Sagt Nikodemus, lieber Meister, wie könnte ich das? In dir ist eine eigene Art Weisheit, wie ich dir schon einmal bemerkt habe. So könnte ich leichter die alte ägyptische Vögelschrift lesen, als verstehen deine Weisheit. Ich muss es dir nun offen bekennen, dass ich, so mich nicht deine gewaltigen Taten an dich fesselten, dich für einen Narren oder Streichmacher halten müsste. Denn in deiner Weise hat doch nie ein vernünftiger Mensch geredet. Aber deine Taten zeigen, dass du als ein Lehrer von Gott zu uns gekommen bist und in dir eine Fülle göttlicher Macht und Weisheit vorhanden sein muss, ohne die es niemand möglich ist, solche Taten zu vollführen. Wo aber das Eins göttlich ist, da muss auch das Zwei göttlich sein. Deine Taten, lieber Meister, sind göttlich. Und so muss auch deine Lehre vom Gottesreich auf Erden göttlich sein. Ob ich sie fasse oder nicht, betrachte ich aber nur ein wenig weltlich die Thesis, niemand fährt gen Himmel, außer der vom Himmel herniedergekommen ist. Das sei nämlich des Menschen Sohn, der gleichfort im Himmel ist. So bin ich rein verloren, lieber Meister. Seit Henoch und Elias ist wohl noch keinem Menschen der Erde das Glück widerfahren, sichtbar aufzufahren in die Himmel. Du kannst vielleicht der Dritte werden, und so du vielleicht der Dritte würdest, möchte das wohl etwas nützen allen anderen Menschen, die, weil sie nicht aus den Himmeln herabgekommen sind, somit auch nicht in die Himmel je gelangen können? Zudem sagtest du noch, dass der, so vom Himmel herabgekommen, eigentlich nur zum Schein auf der Erde sich befindet, in der Wahrheit aber dennoch gleichfort in den Himmeln ist. Demnach hätten also an dem kommen sollenden Gottesreiche vor der Hand nur Henoch und Elias und nach der Hand vielleicht auch du teil. Alle anderen Millionen mal Millionen aber können sich ins feuchte, finstere Grab für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten legen und aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit wieder zu Erde und endlich zu nichts werden. Lieber Meister, für solch ein Gottesreich auf Erden bedanken sich die armen Erdenwürmer, die in jeder Hinsicht lächerlich genug Menschen heißen. Wer weiß es nicht, dass es also ist und allzeit also war? Eine oder auch drei Schwalben machen den Sommer nicht aus. Was hatte Henoch und was Elias getan, dass sie von der Erde in den Himmel aufgenommen worden sind? Im Grunde nichts, als was ihrer himmlischen Natur eigen war. Sie hatten somit kein Verdienst und sind nach deiner nunmaligen Erklärung rein nur deshalb in die Himmel von der Erde weg aufgenommen worden, weil sie gleich dir von den Himmeln zur Erde herniedergekommen sind. Siehe, darin liegt ganz entsetzlich wenig Hoffnung und nahe gar kein Trost für die arme Menschheit dieser harten Erde. Aber wie ich dir schon früher gesagt habe, es bleibt dabei, dass ich deine Lehre dennoch für göttlich und überweise halte. Obgleich sie, wie ich in einer deiner Thesen bewies, mit dem natürlichen Verstande betrachtet, eine barste Narrheit ist und sein muss, was du ebenso gut als ich einsehen wirst. Was du aber mit der Erhöhung des Menschensohnes, die gleich jener der ehernen Schlange Moses in der Wüste sein soll, meinst, und wie und warum alle das ewige Leben haben sollen, die an diesen schlangenartig erhöhten Menschensohn glauben, das geht schon ins Parabolische über, das heißt in ein Etwas, das in sich der barste Unsinn ist. Wer ist dieser Menschensohn? Wo ist er nun? Was macht er? Kommt auch er gleich Henoch und Elias aus den Himmeln? Wird er erst geboren werden? Was sollen die Menschen, die ihn sicher ebenso wenig als ich je gesehen haben, von diesem Menschensohne glauben? Wie kann er auf diese Erde kommen, so er gleichfort im Himmel ist? Wo wird er erhöht werden? Und wann wird er dadurch zu einem unüberwindlich mächtigsten Könige der Juden? Siehe, lieber Meister, das klingt doch sicher sehr seltsam aus dem Munde eines Mannes, der es durch seine Taten zeigt, dass er voll göttlicher Kraft und Macht sein müsse. Aber, wie gesagt, ich will mich von all dem nicht irreleiten lassen und halte dich gleich fort für einen von Gott erweckten, großen Propheten. Du siehst aus dem, dass ich keiner von denen bin, die eine Lehre also bald verwerfen, so sie dieselbe nicht fassen. Aber darum möchte ich dich dennoch bitten, dass du mir nur ein wenig Erklärung hinzutätest. Denn so gestaltig kann ich dich unmöglich fassen und verstehen. Siehe, an mir liegt im Judenlande sehr viel und ganz besonders in der Stadt Salems. Allda ich der Oberste bin aller Juden, führe ich dich und deine Lehre ein, so wird sie angenommen und eingeführt sein. Wo ich sie aber fallen lasse, dann wird sie auch fallen und wird keine Annahme finden. Sei daher so gut und gib mir nur ein wenig mehr Licht. Sage ich, du hast nun viele Worte gemacht und hast geredet wie ein Mensch, der von himmlischen Dingen keine Ahnung hat. Aber es kann auch nicht anders sein, denn du bist in der Nacht der Welt und magst nicht erschauen das Licht, das aus den Himmeln gekommen ist, um zu erleuchten die Finsternis der Nacht dieser Welt. Einen Dämmerschein hast du wohl, aber dennoch erschaust du das nicht, was dir sozusagen auf der Nase sitzt.